Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
Halleluja. Vater, wir danken dir für diese Predigtreihe über die Furcht Gottes. Danke, Jesus, dass wir uns heute ein letztes Mal so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen können. Und Herr, ich danke dir, dass du uns schon so viel gelehrt hast und beigebracht hast und dass du weitermachst, uns zu zeigen, was es bedeutet, dich zu fürchten. Danke, Herr, dass du uns durch deinen Geist lehrst, und darum bitten wir dich auch heute in Jesu Namen. Amen. Genau, heute ist der letzte Teil der Predigtreihe über die Furcht Gottes. Wir hatten 5 Predigten darüber und jetzt kommt die 6. Und ich fand es sehr schön, dieses Thema abzuhandeln, und es hat mir sehr viel Freude bereitet, weil es eben auch ein Thema ist, was leider sehr, sehr selten zur Sprache kommt. Ja, und heute ist der Titel der Predigt Alter Bund, Neuer Bund. Und wir werden schauen, wie die Furcht Gottes im Alten Bund übertragen wurde, könnte man sagen, beziehungsweise wie die Furcht Gottes gewirkt hat im Alten Bund und wie die Furcht Gottes wirkt im Neuen Bund. Denn da gibt es nämlich einige frappierende Unterschiede. Wir starten direkt durch. Der erste Punkt, Alter Bund, Neuer Bund, Bündnisparadigma. Das Wort Paradigma ist ein Fremdwort und es bedeutet so viel wie Sichtweise, also die Art und Weise, wie wir etwas betrachten, das ist ein Paradigma. Und dieses Paradigma des Bundes ist von überragender Wichtigkeit. Wir können eigentlich die Bibel zu einem Großteil überhaupt nicht verstehen, wenn wir nicht verstehen, was es bedeutet, dass unser Gott ein Gott ist, der Bündnisse schließt und dass wir als Menschen seine Bündnispartner sind. Wir können weder das Alte Testament so richtig verstehen, noch können wir das Neue Testament verstehen. Zum Beispiel als Abraham im 1. Mose, Kapitel 15 ist es, glaube ich, da fragt Abraham Gott, woher soll ich denn wissen, dass du mich wirklich in das verheißene Land führen wirst und dass du mir Nachkommen geben wirst? Er wollte wie eine Sicherheit haben. Und Gott antwortete darauf, hol eine Ziege, hol einen Stier und hol ein paar Tauben. Und der unbedarfte Leser denkt dann, okay, soll der jetzt einen Streichelzoo aufmachen oder irgendwie, warum jetzt diese Tiere? Und aber im Altertum mussten die Leute sofort, Gott möchte einen Bund schließen. Und es gab kein verbindlicheres Rechtsmittel. Ja? Man konnte Versprechungen machen, die konnten gebrochen werden. Man konnte sagen, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich werde dir das schon geben, aber wenn man wirklich sicher gehen wollte, dann hat derjenige, oder da haben zwei Parteien einen Bund geschlossen. In unserer Gesellschaft hören wir das maximal noch, wenn wir einen Ehebund schließen, ja, wenn wir in die Ehe eintreten. Daher kommt das noch aus dieser Zeit. Und ein Bund ist etwas, mir fehlen jetzt gerade die Worte, weil ich mir das nicht aufgeschrieben habe. Das ist ein rechtsverpflichtende Übereinkunft, die nicht gebrochen werden darf. Und was gemacht wurde, war, sie haben diese Tiere jeweils in zwei Hälften geteilt, durchgeschnitten und eine Hälfte zur rechten, eine Hälfte zur linken gesetzt, und dann lief das Blut da rein und sie sind dann in dieses, eine Partei kam von der einen Seite, die andere von der anderen Seite, und sind in dieses Blut hineingetreten und standen in dem Blut und haben gesagt, Gott soll uns so tun wie diesen Tieren, wenn wir den Bund brechen. Und bei Abraham sehen wir, dass dass ganz interessanterweise nicht Abraham sich in das Blut reinstellt und durch das Blut durchgeht, sondern nur eine Feuerfackel. Und das ist ja Jesus, aber das führt jetzt wieder ganz viel zu weit. Das sind ganz spannende, interessante Themen. Aber dass Gott selbst einen Bund schließt und dass er dahin durchgeht und verspricht, ich werde dir Nachkommen geben und ich werde meinen Bund nicht brechen. So, und wenn wir die Bibel verstehen wollen, dann brauchen wir ein Verständnis über Bündnisse. Dann brauchen wir eine Vorstellung davon, was es bedeutet, wenn jemand sagt, ich schließe mit dir einen Bund. Die ganze Bibel ist voll davon. Unser Gott ist ein Bündnisgott. Wenn immer wir lesen, dass David zum Beispiel sagt, du bist mein Gott, oder Gott sagt, ihr seid mein Volk, dann hat jemand aus dem Altertum sofort gewusst, da ist ein Bund gewesen, da ist ein Bündnis geschlossen worden. Da ist etwas passiert, da ist nicht so wie, ja, das ist, du bist, wie wir das manchmal sagen, du bist mein Schatzi oder du bist meine kleine Süße oder sowas, sondern da wurde gesagt, wenn jemand sagt, du bist mein Gott, dann bedeutet das, ich habe mich dir verpflichtet und du hast dich mir verpflichtet. Und wenn wir den Bund brechen, den wir miteinander haben, dann wird uns so getan werden wie den Tieren. Also die ganze Bibel trieft nur so von diesem Thema, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Die Evangelien enden mit einem Bundesschluss. Wir denken irgendwie, ja, Jesus, der setzt sich dahin und hat nochmal ein letztes Mal, weil es immer so schön war mit seinen Jüngern nochmal zu essen, und dann nimmt er den Kelch und nimmt das Brot. Aber dann sagt er, das ist das Blut des Bundes. Das ist er schließt einen Bund mit den Jüngern und damit mit der ganzen Gemeinde. Die Evangelien sind ein Bündnisdokument von einem Gott, der sich uns offenbart und der sich uns gegenüber verpflichtet. Und auch unsere Bibeln sind unterteilt in zwei große Abschnitte, nämlich Altes Testament und Neues Testament. Und dieses Wort Testament, das ist nicht irgendwie, weil jemand gestorben ist und der hat ein Testament aufgesetzt, sondern das bedeutet Bund. Luther übersetzt sogar beim Abendmahl, das ist das Neue Testament in meinem Blut. Das heißt, es ist wirklich, also wirklich von Buchdeckel zu Buchdeckel, Bund über Bund, und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und wir wissen, das Alte Testament beinhaltet den alten Bund und das Neue Testament beinhaltet den neuen Bund, den wir durch Jesus mit Gott geschlossen haben. So, nun gibt es aber zwischen diesem alten Bund und diesem neuen Bund Unterschiede. Und da möchte ich mal aus Hebräer 8, Vers 6 lesen, da heißt es, jetzt aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Der alte Bund und der neue Bund unterscheiden sich darin, dass die Versprechungen, die Verheißungen des neuen Bundes besser sind als die des alten Bundes. Das ist doch schon mal eine gute Botschaft. Ja? Wir haben das Bessere abbekommen. So. In Jesus haben wir das Bessere. Halleluja. Ja, und da gibt es einige Beispiele, die viele von euch bestimmt schon kennen. Es gibt die Verheißung des neuen Bundes, dass wir gerecht werden aus Gnade. Dass Jesus ein für alle Mal für unsere Sünden gestorben ist. Dass es kein Tilgen von Sündenschuld mehr braucht, sondern dass alles am Kreuz vollbracht ist. Der Heilige Geist, der uns gegeben wurde, als Anzahlung, ist ein Teil des neuen Bundes, der uns verheißt, es wird am Ende eine Herrlichkeit kommen, in die wir aufgenommen werden. All das sind bessere Verheißungen und machen diesen besseren Bund aus. Und in dieser Predigtreihe nun geht es um das Thema Gottesfurcht. Und da werden wir jetzt mal kurz anschauen, ich versuche mich wirklich kurz zu halten, was die Furcht Gottes im alten Bund ausmacht und was sie im neuen Bund ausmacht. Wir beginnen mit dem alten Bund. Der alte Bund mit dem Volk Israel wurde geschlossen am Berg Sinai, nachdem das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt wurde. Ja, diese ganze Geschichte seht ihr im zweiten Buch Mose. Das heißt ja eigentlich Exodus, also Auszug. Der Auszug aus Ägypten, und sie wurden befreit mit den 10 Plagen und Gott hat da wundersam eingegriffen und nach der 10. Plage, die sehr schrecklich im Grunde ist, haben die Ägypter gesagt, ihr sollt aus unserem Land verschwinden. Sie haben sie rausgejagt und haben ihnen noch ihr Gold und ihre kostbaren Gewänder mitgegeben, so haut bloß ab, wir wollen euch loshaben. Und dann gingen sie durch das Schilfmeer hindurch und die Armee des Pharaos ist darin umgekommen. Und dann kommen sie zum Berg Sinai. Und am Berg Sinai beginnt quasi ein Verfahren, ein Bündnisschlussverfahren, was mehrere Tage dauert. Und wir sehen dann im 2. Mose 19, dass das Volk Gottes ein Camp aufbaut um diesen Berg Sinai herum und dass dann die Herrlichkeit Gottes auf den Berg Sinai herabkommt. Und das ist also das steht in 2. Mose 19 ab Vers 16, ein furchtbares Szenario. Also dunkle Wolken umhüllen den Berg, da sind Blitze, da ist Donner, da ist ein anhaltender Posaunenschall, also eine gigantische übernatürliche Manifestation und der ganze Berg wird darin eingeschlossen. Und dann redet Gott aus dieser Wolke heraus mit Mose und sagt, keiner vom Volk Gottes darf den Berg berühren. Kein Tier, wenn ein Tier den Berg berührt, ja irgendwie zufällig ausbüchst und darüber hinwegläuft, dann muss es gesteinigt werden. Und dann gibt Gott im 20. Kapitel dieses Bündnisdokument des Alten Bundes und das sind die 10 Gebote. Das ist das Bündnisdokument des Alten Bundes. Da habe ich auch eine Predigtreihe drüber gemacht, über die 10 Gebote. Kurzer Werbeeinschub, sehr, sehr wichtig. Die 10 Gebote haben uns wesentlich mehr zu sagen, als dass sie eine kleine, dass sie irgendwie ein schlichter Verhaltenskodex wären, da steckt die Herrlichkeit Gottes auch drin. Okay, und dann lesen wir in Vers 18 und 19 und dann der Vers, auf den wir hinwollen, ist dann Vers 20. Im Vers 18 und 19, ich lese das mal fix, 2. Mose 20, Vers 18 und 19, und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es, und stand von Ferne und sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Also die hatten wirklich Todesangst. Sie wussten, wenn wir den Berg berühren, wenn wir da noch 1 Zentimeter näher rankommen an diese heilige Person, dann müssen wir sterben. Und dann kommen wir jetzt zu Vers 20 und das ist der Vers, auf den wir hinaus wollen. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Das bedeutet, dass Gott herabgekommen ist und sichtbar, in einem gewissen Sinne sichtbar geworden ist und seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit demonstriert hat, damit die Furcht Gottes dem Volk Israel vor Augen sei, damit sie nicht sündigen. Ja, das hatten wir auch schon. Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das bedeutet, durch diese Offenbarung, ja, also das, durch diese gigantische Offenbarung hatten sie einfach mal eine Angst. Sie hatten schlicht und ergreifend Furcht. Sie hatten Angst vor diesem Gott. Und da wäre keiner hingegangen und hätte gesagt, ach, jetzt bringe ich erstmal meinen Nächsten um oder jetzt bringe ich meine Schwiegermutter um oder ich klaue jetzt meinem Nächsten gerade mal was, die sind alle so abgelenkt, weil die waren so in Furcht, da hätte niemand irgendwie gesagt, jetzt mal so die schnelle Sünde, der sieht schon keiner, sondern diese Heiligkeit Gottes war so präsent und die Furcht Gottes war ihnen vor Augen. Gott ist gekommen, damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei. Gott kam als schreckliche Erscheinung, eine übernatürliche Sichtbarwerdung der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Und das ist unvorstellbar, und sowas sehen wir ansatzweise im Neuen Testament eigentlich nur bei der Verklärung von Jesus, als er sich verwandelt. Dass Gott aus der unsichtbaren Dimension, der aus der himmlischen, unsichtbaren Dimension in die Sichtbarkeit drängt. Und wir merken, das hält unsere Welt überhaupt nicht aus. Dazu ist diese Welt gar nicht geschaffen, die Person Gottes zu manifestieren. Und erst recht nicht wir, die wir sündig sind. Und das Ziel des Ganzen war, damit die Furcht Gottes dem Volk vor Augen sei. So, also eine äußere Demonstration der Heiligkeit Gottes bewirkt eine gewisse Furcht Gottes. Das Problem ist, dass äußere Eindrücke, die von außen zu uns kommen, uns erstmal beeindrucken, ja, die erreichen uns, aber wir tendieren dazu, diese Eindrücke wieder zu vergessen. Manchmal fragen wir uns, ja, das Volk Israel irgendwie so uns, warum war das so unzuverlässig? Ja, die sehen die am Sinai, also erst die 10 Plagen, dann gehen sie durchs Schilfmeer, dann sehen sie die Herrlichkeit Gottes am Sinai und dann gehen sie durch die Wüste und dann fängt das ganze Murren und Meckern an und Gott richtet sie und ein paar Wochen später geht das Murren und Meckern wieder los und irgendwie kriegen die das nicht auf die Reihe und wir denken, was ist verkehrt mit denen? Und die Antwort ist, es ist verkehrt mit dem Volk Israel, was mit uns allen verkehrt ist. Wir tendieren zum Vergessen. Wir tendieren dazu, dass die Realität Gottes uns verblasst. Besonders, wenn sie uns vor Augen gesetzt ist. Das bedeutet, wenn ein Einfluss von außen kommt, ja, es kann auch zum Beispiel sein, du kommst in den Gottesdienst und da ist irgendwie so schöner Lobpreis, so wie bei uns vorhin, und du merkst, die Gegenwart Gottes ist da und es ist von außen etwas und dann gehst du wieder raus und dann bist du wieder im alten Trott drin, das dauert ein paar Stunden und du bist wieder in den alten Sünden drin. Der alte Bund wird dadurch gekennzeichnet, dass etwas von außen zu uns gebracht wird, von außen auf uns draufgelegt wird. Gebote, Vorschriften, Erkenntnisse oder eben die furchtbare Herrlichkeit Gottes. Und alles das, was von außen auf uns draufgelegt wird, verblasst. Und deshalb sind wir, die wir als Christen an Jesus glauben, in dem Sinne privilegiert, wir mussten nicht zum Berg Sinai. Wir müssen auch nicht zum Berg Sinai. Wir haben an diesem alten Bund keinen Teil. Im Hebräer 12, Vers 18 heißt es, ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren könnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde. Denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Der Hebräerbrief greift genau diese Begebenheit aus Exodus und sagt, beschreibt genau diese Szene und genau diese Angst, die die Leute hatten, diese Furcht Gottes, die ihnen vor Augen war, und sagt, ihr seid nicht zu diesem Berg gekommen. Ihr habt diese herrliche, diese schrecklich herrliche Gegenwart Gottes nicht gesehen. Und das müssen wir auch gar nicht. Dritter Punkt. Denn der neue Bund unterscheidet sich hier elementar vom alten Bund. Interessanterweise finden wir sehr viele zentrale Bibelstellen über den neuen Bund, gar nicht im Neuen Testament, sondern im Alten Testament. Und deswegen lohnt es sich, da mal nachzuschauen. Also ganz berühmt ist Hesekiel 36 zum Beispiel. Ich will euch das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will euch reinigen von allen euren Götzen. Oder Jeremia 31, da sagt er, ihr werdet mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten werdet ihr mich erkennen. Und in genauso eine Bibelstelle finden wir in Jeremia 32, Vers 40. Da wird der neue Bund prophetisch angekündigt. Jeremia 32, Vers 40, und da sagt der Prophet, und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Ja, das klingt doch nach einem besseren Bund. Ne? Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Das Problem des alten Bundes war, dass diese Eindrücke der Furcht Gottes verblasst sind. Und dass wir dazu neigen, das zu vergessen und dass dann das Volk Gottes abgewichen ist. Und hier verspricht der neue Bund etwas grundsätzlich anderes. Gott sagt nicht mehr, ich werde mich offenbaren und die schreckliche Herrlichkeit meiner Heiligkeit euch zeigen, damit ihr euch fürchtet und zittert, sondern er sagt, ich will die Furcht vor mir in euer Herz hineinlegen. Ich werde meine Furcht oder die Furcht Gottes in euch hineinlegen. Im neuen Bund gibt uns Gott nicht mehr die Furcht Gottes vor Augen. Deswegen haben wir alle noch nie so ein Erlebnis gemacht, wie die Israeliten am Sinai. Es gibt natürlich einige wenige, die dann auserkoren sind, irgendwelche speziellen Visionen oder so Dinge zu sehen und solche Erfahrungen zu machen, aber in der Regel ist es nicht so und das ist auch ganz gut so. Denn Jesus hat uns zu einem besseren Bund gerufen. Und das Zentrum der Wirksamkeit oder das Zentrum der Verheißung im neuen Bund ist unser Herz. Gott wirkt in uns. Er wirkt nicht mehr an uns, irgendwie von außen, dass er uns eine tolle Predigt oder eine tolle Regelsatz bringt und sagt, jetzt halte ich mal da dran, weil das ist zum Scheitern verurteilt, sondern Gott legt seine Furcht in uns hinein. Und das ist eine andere Richtung und eine andere Herangehensweise. Das Herz, das Gott fürchtet, weil Gott die Furcht vor ihm da hineingelegt hat, das ist ein Segen des neuen Bundes. Kein verblassender Eindruck, sondern anhaltende Veränderung durch Gnade. Er wirkt in dir zum Guten. Das ist das, was der Prophet meint, ich will nicht ablassen, ihnen Gutes zu tun. Ich weiß noch, wie sehr mich das schockiert hat, als ich das gehört habe in einer Predigt. Da war ich so 3-4 Jahre Christ und ich hatte Kämpfe, Schwierigkeiten, Herausforderungen wie jeder Christ. Ja. Und dann hatte ich eine Predigt gehört über Hesekiel 36. Und da sagt, was ich schon zitiert habe vorhin, und dann sagt der Prophet Hesekiel, also Gott sagt durch ihn, ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen haltet und in meinen Rechtsbestimmungen lebt. Ich werde das machen, dass ihr meinen Geboten gehorcht. Und als ich das erste Mal verinnerlicht und verstanden habe, dachte ich, das heißt ja, dass ich einen Verbündeten in mir drin habe. Nicht aus meiner Kraft und aus meiner Anstrengung und aus meiner Willenskraft heraus muss ich heilig sein und rein leben und all diese Dinge, die von Zeit zu Zeit sehr herausfordernd sein können, sondern wir haben einen Verbündeten in uns, der in uns bewirkt, dass wir nach seinen Geboten leben. Wir haben einen Verbündeten, der in uns lebt, der in uns wirkt, dass wir ihn fürchten. Und sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament sind voll von diesen Verheißungen, dass es eben nicht mehr eine äußere Erweisung von Göttlichkeit, Heiligkeit und Herrlichkeit braucht, weil diese Eindrücke verblassen. Gott gibt uns das, was wir tatsächlich brauchen. Er verändert unsere Herzen. Dahin, dass wir ihn fürchten. Er bewirkt, dass wir so leben, wie es ihm gefällt. Nur 3 kurze Bibelstellen, um euch davon zu überzeugen. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24. Hier schreibt Paulus: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Er ist derjenige, der uns heiligt. Er ist derjenige, der in uns wirkt. Hebräer 13, Vers 20 und 21. Interessanterweise eine ähnliche Formulierung, wie wir es im 1. Thessalonicher Brief gelesen haben, was natürlich wieder die These nahelegt, dass es auch von Paulus ist, aber egal. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Und noch als letztes, Philipper 1, Vers 6, wieder von Paulus: Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Er hat in uns ein gutes Werk angefangen und er wird es vollenden. Es ist nicht ein Wirken von außen, dass er kommt und uns etwas aufdrückt, sondern es ist ein Wirken von innen heraus, dass er uns verändert. Er legt die Furcht Gottes in unser Herzen. Das ist der Schlüssel zur Heiligung. Das ist der Schlüssel zur Heilung unserer Gesellschaft und das ist der Schlüssel zur Heilung der Welt, das Evangelium von Jesus Christus. Er heilt das, was am krankesten ist, nämlich das menschliche Herz. Und er legt seine Furcht in uns hinein, dass wir ihn fürchten und nicht mehr von ihm abweichen. Halleluja. Rio, kannst du nach vorn kommen? Und dann beende ich mit Gebet und wir singen noch ein Lied. Vater, wir danken dir, dass du das verheißen hast, dass du es versprochen hast und du bist kein Gott, der lügt. Du hast gesagt, ich werde die Furcht vor mir in ihre Herzen hineinlegen, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Vater, da wo wir uns vielleicht sogar manchmal sehnen nach äußeren Beweisen oder nach äußeren Erweisungen deiner Herrlichkeit und Heiligkeit. Vater, kehren wir um und wir danken dir, dass die größte Herrlichkeit ist, dass du in unseren Herzen wirkst und da eine Veränderung bewirkst, wo niemand verändern kann. Nicht mal wir selbst können unsere Herzen verändern. Alles, was wir können, ist aufpolieren und alle unsere Gerechtigkeit ist vor dir wie ein beschmutztes Gewand. Aber du kommst in uns hinein und schenkst unserem Herzen das, was es braucht. Furcht Gottes, Veränderung, ein Bewusstsein deiner Gegenwart, ein Bewusstsein, dass du zuschaust, dass deine Augen auf uns gerichtet sind. All das müssen wir nicht irgendwie krampfig erlernen, sondern wir lassen es uns schenken, Herr, heute an diesem Sonntag. Wir lassen uns Furcht Gottes schenken, Herr. Herr, wir laden dich ein, dass du genau diese Furcht in uns bewirkst. Wenn da vielleicht noch Unklarheiten sind, was die Furcht Gottes jetzt nun wirklich ist und ob wir überhaupt mit der Definition leben können, Jesus, wir laden dich einfach ein, dass du es in uns bewirkst, dass du es in uns schaffst. Danke, Herr, dass deine Verheißung feststeht. Danke, Herr, dass du das Heilmittel gegen unseren Zwang oder gegen unseren Drang hin zur Sünde in unsere Herzen hineinlegst durch das Evangelium von Jesus. Danke, dass du uns erlöst, nicht nur von unserer Schuld am Kreuz, sondern dass du uns erlöst von diesem Drang hin zur Sünde und diesem Zwang, sündigen zu müssen. Du erlöst uns davon, indem du deine Furcht in unser Herz legst. Wir bitten dich, dass du uns deine Furcht schenkst, ja, und dass du unsere Herzen erfüllst und wie David das sagt, dass du unsere Herzen hinlenkst zur Furcht Gottes, sodass wir dich wahrhaft fürchten. Nicht nur dann, wenn wir am Gottesdienst sind und irgendwie so eine heilige Zeit ist, sondern von Montag bis Freitag, ja, da, wo wir mit unseren Kollegen zusammen sind, da, wo wir ganz alleine sind, wo niemand hinschaut, Herr, da wollen wir dich fürchten und das geht nur, wenn du es in uns bewirkst. Danke dafür, Jesus.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.